Wir kommen in Korinther 12 bis 14 und ich denke, viele von euch wissen, was dort steht einigermaßen. Kapitel 12 im 1. Korintherbrief, da geht es um eine Gabenliste, ganz einen Haufen interessante Gaben. Dann im Kapitel 13 geht es um die Liebe und Kapitel 14, da haben wir wieder Gaben. Und das ist ein Thema, wo viele, viele beschäftigt und auch ganz unterschiedliches auslöst. Ich denke, die einen sagen, endlich kommt das einmal so weit, und die anderen sagen, was kommt da auf uns zu? Alles ist ein bisschen berechtigt, wir wissen das. Und Paulus, der weiss das auch. Er schreibt nämlich jetzt eine Einleitung und die ersten drei Verse vom Kapitel 12, also Verse 1 bis 3, da werde ich heute drüber reden, nur über die drei Verse. Es geht aber um die ganzen drei Kapitel. Und Paulus macht da eine Einleitung, er leitet das Fundament und die Grundlage, um überhaupt an die Thematik nachher herzugehen. Und es ist meine Aufgabe, heute euch einfach etwas gleich zu machen, was der Paulus mit den Leuten dort gemacht hat, nämlich eine Einführung, eine Herrenführung auf die ganze Thematik. Es liegt ein spannendes Thema vor uns, ein hoffnungsvolles Thema und auch nicht immer ganz ein einfaches Thema. Das wissen wir alle miteinander. Schauen wir mal die Verse an. Um welche das da eigentlich geht. Das sind die drei Verse da vorne. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, schrieb der Paulus, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Das sind jetzt eben die Geistesgaben. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Der Paulus beantwortet also Fragen, die sie gestellt haben. Nicht irgendetwas, sondern da haben sie konkrete Anliegen. Und zwar geht es dem Paulus darum, einen besseren Umgang zu finden mit diesen Gaben, wo sie ja zwar kennen, aber anscheinend ist da nicht alles so problemlos gelaufen. Und er gibt ganz einen Haufen Hilfestellungen dazu, wenn wir die Kapitel lesen. Und dann im Vers 2, da sagt er, denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen, Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Da heißt, er sagt, schaut mal zurück, woher kommt ihr? Und das ist eine junge und unerfahrene Gemeinde gewesen, nicht so wie wir, wo schon Generationen vielleicht vor uns schon gläubige Christen gewesen sind, nicht vor allen von uns, aber einige schon, aber da nicht. Das sind alles junge Christen gewesen, unerfahrene Christen gewesen. Und im Vers 3 heißt es, deshalb weise ich euch auf Folgendes hin, niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Und aus dem Vers ist auch das Predigtthema abgeleitet, wo heißt, ist das vom Heiligen Geist. Das heißt, in dem dritten Vers geht es eigentlich darum, wenn wir da schauen, ums Prüfen. Ist das vom Heiligen Geist, ist die Frage. Oder ist es sonst ein Geist? Oder etwas anderes? Der Paulus holt Korinther also dort ab. Jetzt können wir das einmal ausschalten. Wo sie jetzt gerade sind. Jetzt müssen sie ihre Fragen rein. Sie haben also einen ganzen Haufen Gaben, aber es gibt ein Durcheinander. Es gibt echte Probleme mit diesen Geistesgaben, die sie haben. Und das ist dem Paulus zu Ohren gekommen. Und es ist dem Paulus natürlich klar, ohne ein gutes Verständnis von diesen Gaben wird es schwierig, wenn man kraftvolle Geistesgaben anwendet, weil der Power ist da von diesen Gaben. Und wenn man nicht gut umgeht mit denen, dann kann es ein ernsthaftes Problem geben. Das hat es auch gegeben bei denen. Die Gaben sind also die Voraussetzung, da weiß der Paulus logischerweise besser als wir, dass die Gaben wichtig sind im Gemeindeaufbau und für eine gesunde Entwicklung der Gemeinde. Und ich habe mich schon gefragt, ob echt, wenn die Gaben nicht da sind, ob das oder zu wenig da sind, ob echt das auch mit ein Grund ist dafür, dass man manchmal das Gefühl bekommt, ist ein bisschen ein armseliges Häufchen, fangen die Christen. Es hat schon immer wieder Wellenbewegungen gegeben, die Erneuerungsbewegungen gewesen sind. Aber dann ist das wieder abgesackt. Und wenn wir heute schauen, welche Bedeutung die Kirche hat, auf den Einfluss auf die Gesellschaft oder auch ja, bei den einzelnen Menschen, dann kann man sich fragen, warum ist es so, dass sie zum Teil ein bisschen kraftlos geworden ist, die Kirche? Und es ist aber nicht so, dass die Menschen sich nicht sehr angestrengt hätten. Ich glaube, auch bei uns sehen wir ganz einen Haufen Leute, die sich sehr ins Zeug legen. Und trotzdem merken wir, dass manchmal die Kraft der Kirche irgendwie ein bisschen weg ist. So das Salz, das keine Kraft hat, oder ein Kerzchen, das langsam am Verlöschen ist, manchmal hat man ein bisschen den Eindruck, es sei ein bisschen so. Gehen wir mal 100 Jahre zurück in der Schweiz. Trotzdem ist man in der Schule noch aufgestanden und hat gebetet. Am Sonntag ist man mit der Familie in die Kirche gelaufen. Dort hat man etwas gehört von Gott, von Jesus, dem Heiligen Geist. Man hat noch gewusst, wer das ist. Wenn man rausgelaufen ist, sind die Läden zu gewesen. Und trotzdem haben die Männer Frauen geheiratet und eine Familie gegründet und die ein Kind kam miteinander. Das war völlig klar gewesen. Heute ist nicht mehr alles ganz so klar. Und jetzt kann man sich fragen, wieso haben wir die Entwicklung, dass man heute einer Gesellschaft begegnet, die kaum mehr weiss, um was es eigentlich geht, obwohl wir ein christliches Land sind. Wir haben noch 2-3% gläubige Christen in der Schweiz. Es ist Satan gelungen, die Kraft der Kirche, der Gläubigen, immer mehr zu reduzieren, bis man fast ein armseliges Häufchen, ein übriger Pibes war. Und er hat eigentlich angefangen, die Herrschaft zu übernehmen. Das sehen wir auch in der Stadt und überall, so, was da läuft, dass fremde Mächte eigentlich und nicht Gott die Gesellschaft immer stärker prägt. Aber Achtung, ich glaube, die Zeiten ändern sich. Schauen wir weltweit, schauen wir auf China. Wir wissen, dort läuft ganz viele Menschen, die sich bekehren. Wir wissen es aus der islamischen Welt. Immer mehr, was dort passiert, Aufbrüche gibt, Menschen wirklich zu Jesus finden. Und schauen wir mal auf Amerika, die sind ja meistens so 10 bis 20 Jahre ein bisschen voraus. Und dort gibt es zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, um das ein bisschen erläutern, was jetzt passiert weltweit. Wir haben dort eine Kirche, einige kennen sie, in Reading. Das ist eine Stadt mit 100'000 Leuten. Und die Kirche, die hat 4'000 Mitglieder oder 4'000 Leute, die dort gehen. Für uns ist das eine riesige Kirche. In Amerika ist das kein Mega-Church. Aber die 4'000 Leute haben einen grossen Einfluss auf die 100'000 Leute, die dort wohnen. Das ist nicht einfach ein Häufchen. Und nicht nur wegen der Anzahl, sondern wegen dem, was dort passiert in dieser Kirche. Weil der Geist Gottes so stark wirkt, dass das Einfluss auf die Gesellschaft hat. Das ist relevant, was dort passiert. Gehen wir auf Wiel. Wir haben ein paar Christen da. Das sind wir nicht die Einzigen. Wir haben auch 2-3% Christen. Und ich wünsche es mir von ganzem Herz, dass wieder so ein Einfluss von der Kirche kommt, von den gläubigen Christen kommt. Und nicht, weil wir uns jetzt viel mehr anstrengen, sondern weil der Geist Gottes wirkt und dass das wieder Power hat. Und darum bitte ich euch, betet immer wieder für die Stadt. Und wir rufen Gott, unseren Herr, aus als Herrscher über die Stadt. Und nicht fremde Geister sollen dort die Macht haben, sondern unseren lebendigen Gott. Und wir sind mit 2-3% Christen hier in der Stadt relevant und wir können etwas verändern. Es ist nicht so, dass wir armseliges Häufchen sein müssen. Aber es braucht etwas. Wie soll das geschehen, können wir uns fragen, oder? Wie ist das möglich? Ich bin überzeugt, dass das Verständnis und die Anwendung von diesen Geistesgaben, die wir jetzt in den nächsten Wochen uns darum bemühen, das besser zu verstehen, Kapitel 12 bis 14, dass da ganz viel von dem drin liegt. Weil jetzt geht es um eine andere Dimension. Es geht nicht nur um die menschliche Kraft, die ist auch wichtig. Aber es reicht nicht. Und es braucht jetzt ein ganzes neues Erschliessen an das Herz von Gott, wo der Geist Gottes mit ganz viel Kraft wirkt, damit da etwas mehr passiert als bisher. Es ist ja nicht nichts passiert. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn das so weitergehen soll, dass eben Gott wieder der Herrscher wird, dass man ihn wieder sehen. Ich habe da eine ganze Reihe von Schlüsseln mitgenommen und wir können uns fragen, wie kommt es denn, dass die Schlüssel, und jeder steht jetzt da für eine Geistesgabe auch, wie kommt es denn, dass man die Schlüssel irgendwie nicht mehr richtig bedienen können? Mir kommt es ein bisschen vor, dass die schon mal vorhanden gewesen sind, in den Generationen vor uns vorhanden gewesen sind, dass einige gewusst haben, wie die funktionieren. Vielleicht hast du auch schon mal einen Schlüssel probiert und die Tür ist nicht aufgegangen. Es muss ein bisschen fein probieren und irgendwann ist es dann gegangen. Das braucht ein Feingespür manchmal, wie man mit diesen Dingen umgeht. Mir kommt es vor, dass uns das Wissen verloren gegangen ist. Dass niemand mehr so recht weiss, wie man die bedient, die Schlüssel. Und das soll sich ändern. Das ist mein grosser Wunsch, dass sich das ändert. Und meine Frage an dich ist, an jedes jetzt von uns, bist du bereit? Gemeinsam, wir alle miteinander, nicht die Ältesten oder die Gemeindeleitung, sondern du und ich, alle miteinander, uns auf das einzulassen Und dass wir lernen, die Schlüssel wieder vorzuholen und die zu bedienen, sprich die Geistesgaben. Anzuwenden, kennenzulernen, anzuwenden. Klar ist, wir begeben uns damit auf ein kleines Gebiet, das uns nicht sehr vertraut ist. Und wenn ich etwas mache, das mir nicht so vertraut ist, dann macht es mir einmal ein bisschen Angst. Bin ich unsicher. Wenn ich es aber nicht mache, werde ich nichts Neues kennenlernen. Ganz einfach. Dann bleibt es halt, wie es ist. Und wir möchten ja nicht, dass es bleibt, wie es ist. Wir wollen die geschenkten Gaben von Gott anwenden. Wir wollen die persönlich annehmen. Es nützt, wir können nicht sagen, in der Gemeinde machen wir es, wenn du selber nicht mitmachst. Du bist gemeint, nicht die anderen, oder? Die anderen auch. Die ganze Gemeindeleitung ist sich einig und wünscht sich von Herzen, dass wir da einen Schritt machen und dass wir uns einlösen auf das, was da steht. Gehen wir zum Vers 1. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Wir gehen da drei Fragen durch. Der erste Punkt, wir sollen wissen, genau wissen, das ist in Paulus ein Anliegen, wie man die Schlüssel bedient, wie das geht. Es ist ihm ein grosses Anliegen, dass sie das verstehen, sagt er, oder? Steht da, oder ist gestanden vorher. Aber ganz so einfach scheint das eben nicht zu sein, wie man die Schlüssel bedient. Und darum bittet der Paulus die Gemeinde, kommt, kümmert euch darum, entdeckt es, lernt es. Und obwohl der Paulus in den Kapiteln 12 bis 14 sehr viel geschrieben hat, wissen wir, wenn wir jetzt Gemeinden anschauen, dass da einiges schief gelaufen ist in den letzten Jahren. Und das macht uns ja vielleicht manchmal auch ein bisschen Sorgen, oder? Wie wird denn das bei uns, wenn wir uns da darauf einlassen? Mir fällt auf, dass Gott mit diesen kraftvollen, powervollen Geschenken und Geistesgaben anders umgeht, als ich mir das würde wünschen. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass er eine genaue Gebrauchsanleitung mitgibt. Wenn ich eine Kaffeemaschine kaufe und die auspacke, dann liegt oben drauf Gebrauchsanleitung. Da kann ich lesen, wie man sie in Betrieb nehmen muss, was ich nicht machen soll, damit sie nicht kaputt geht. Es steht auch, wie ich sie pflegen und hegen muss, damit der Kaffee nach ein paar Mal immer noch gut schmeckt. Da steht alles drin, oder? Das kann ich genau nachlesen und sehr wahrscheinlich funktioniert es, wenn ich mich dran halte. Wir haben ein neues Auto gekauft. Und als ich das neue Auto gekauft habe, habe ich eine ganze Stunde lang eine tiptop Einführung von einem guten Verkäufer bekommen, der hat mir alles erklärt. Und hat auch so ein dickes Buch dazu, wo man, so eine Gebrauchsanleitung, die man lesen kann. Die habe ich nicht gelesen. Ich habe angefangen natürlich schon, aber nicht fertig durchgelesen. Und sie ist die erste Fahrt gekommen mit der Route. Und als wir heimgefahren sind, war es dunkel gewesen und es hat geregnet. Und es hat eine Situation gegeben, dass ich noch einmal den hintersten Berg abfahren musste. Und habe da hinten rausgeschaut und habe nichts gesehen. Einfach nichts gesehen. Ich dachte, ist die Rückfahrlampe kaputt oder was? Ich weiss auch jedenfalls, was machst du? Machst du Türen auf? Dann schaust du den Kopf raus und schaust halt hinter, dann macht das Auto pack und steht still. Da habe ich gemerkt, hoppla, anscheinend darfst du nicht die Türen aufmachen bei diesem Auto und hinterher schauen. Das heisst, ich habe etwas gelernt. Ist, glaube ich, nichts kaputt gegangen. Hätte können sein, aber ist nichts passiert. Aber ich habe etwas gelernt. Dummerweise habe ich mich noch nicht an das gewöhnt. Eine andere Situation hat es gegeben beim Führerskifahren, als ich sie da aufgemacht habe, und sie ist wieder stillgestanden. Aber irgendwann lerne ich denn das und weiss, ich darf bei diesem Auto die Türe nicht aufmachen, wenn es fährt. Gott gibt uns in der Bibel zwar eine Gebrauchsanleitung, aber die Gebrauchsanleitung, die regelt nicht in allen Details immer alles. Es gibt nicht jede erdenkliche Situation, die beschrieben ist in diesen Kapiteln 12 bis 14. Und da hätte ich mir ja eben gewünscht. Aber wenn es so gewesen wäre, dass man das genau durchlesen können, wie beim Auto und der Kaffeemaschine, dann könnte man den Werk Gemeindeleiter gar nicht so schwierig, oder? Man könnte ja noch immer genau schauen und sagen, Rudi, Fehler gemacht, musst du korrigieren. Aber so ist es eben nicht. Es bleibt ganz viel offen und das erzeugt ein Spannungsfeld. Und das Spannungsfeld zwingt jede Kirche, wie uns auch, dazu, einen eigenen Weg zu finden. Wir können nicht sagen, lies doch, da steht es, so musst du es machen, ist gut. Wir müssen miteinander uns auf den Weg machen, wir müssen lernen. Vielleicht machen wir mal Türen auf, wenn wir nicht sollten, und es bleibt stehen. Aber dann lernen wir alle miteinander, ah, das war nicht gut gewesen. Und es geht nur, wenn wir uns jetzt bereit erklären, ich mache da mit, ich lerne auch, aber ich denke mit und ich rede mit. Und ich lasse nicht einfach die anderen machen, das ist eine gemeinsame Verantwortung. Und dann bin ich überzeugt, dass wir einen guten Umgang miteinander und mit diesen Geistesgaben lernen können. Zweite Frage oder Punkt, warum sind Geistesgaben wichtig? Und ich will da nur ein einziges Beispiel machen, stellvertretend. Wir sind nur an der Einführung der ersten drei Verse auf das, was noch kommt. Darum mache ich mal ein Beispiel. Wieso ist es wichtig, Geistesgaben? Wieso braucht es das? Nehmen wir eine Geistesgabe, Wort der Erkenntnis. Da braucht es einen prophetischen Hintergrund. Ich erkenne etwas, das nicht einfach auf der Hand liegt, oder? Das ist der Geist Gottes, der dir etwas sagt, das man nicht einfach eben nachlesen kann in einer Gebrauchsanleitung vielleicht. Oder in eine spezielle, spezifische Situation kommst du eine Erkenntnis über, die man nicht einfach haben kann. Das ist der Geist Gottes, der wirkt. Ihr habt ganz sicher alle schon solche Sachen erlebt. Die Gabe, die haben wir alle. Ich kann dir garantieren, oder ich frage dich zuerst. Glaubst du, dass Jesus deine Schuld vergeben hat? Glaubst du, dass du vor einem lebendigen Gott stehen und er sieht dich als sein Kind, wo die Schuld und die Sünde abgewaschen ist? Glaubst du, dass du zinnerst und zutiefst? Wenn du jetzt sagen kannst, ja, dann ist das eine Erkenntnis, die dir der Geist Gottes gegeben hat. Dann hast du das Wort von der Erkenntnis. Und weißt warum, dass ich das behaupte? Ein vernünftiger Mensch, der sagt, ah, da ist einer geboren, in einem unbedeutenden Käffli in Israel. Junger Mann, er ist ein Handwerker, er baute kein Kunstwerk, er wird das Kreuz geschlagen und angespeuzelt. Und das soll der Retter sein. Das ist das, was ein vernünftiger Mensch denkt. Dann kannst du argumentieren, ja, aber er hat Wunder gemacht. Ja, erzähl über den Jesus, hat Wunder gemacht. Ja, vielleicht schon, weiss nicht, oder? Gut, dann gehen wir die Leute fragen, die dort mal dort waren und die Wunder erlebt haben. Sie haben es ja gesehen. Hat das gelangt, dass sie gesagt haben, du bist mein Erlöser, du bist mein Retter? Nein. Es geht nicht. Du brauchst die Geistesgabe von der Erkenntnis und sonst kannst du nicht erkennen, dass Jesus der Retter ist. Ein Beispiel, warum das Geistesgabe wichtig sind, hat viele andere. Und jetzt der dritte Punkt, wie kann man sich Wissen aneignen? Der Paulus sagt, ich will, dass ihr euch Wissen aneignet. Ich will, dass ihr genau Bescheid wisst. Und wie machen wir das? Wenige Beispiele jetzt von meiner Seite. Du weißt selber, wie du lernst. Aber zum Beispiel können wir Vorbilder nehmen. Vorbilder, wo du weißt, das ist eine Person. Wenn es jetzt auch um Geistesgaben geht, das finde ich spannend. Und ich frage die Person, du, wie kommst du zu dem? Wie bist du zu dieser Gabe gekommen? Und ich finde, du hast einen guten Umgang mit dieser Gabe. Du hast einen reifen Umgang mit dieser Gabe. Und dann können wir lernen von anderen. Ich mache es gerne so. Ein weiterer Punkt ist, sich informieren. Wir haben alle den gleichen Auftrag bekommen von Gott oder von Paulus jetzt hier. Informiert euch. Ich lese Bücher. Ich google einen Begriff. Ich lese es. Ich schaue in meinem Bibellexikon an oder besuche ein Seminar. Und ich möchte jetzt euch ein Beispiel machen. Ich nehme es jetzt als Beispiel, aber ich habe einen Wunsch auf dem Herz. Dass jetzt das nicht nur als Beispiel kommt, sondern dass wir da jetzt mal genau herschauen. Wieder so eine Geistesgabe. Ihr kennt alle wahrscheinlich den Begriff Zungenrede. Das steht in der Bibel. Zungenrede ist eine von den Gaben, die da aufgelistet wird. Ich tue sie nicht weiter näher ausführen, aber etwas schauen wir an. Ich habe mal den Begriff gegoogelt, Zungenreden, oder? Und jetzt gibt es den Roger Liebi, das ist ein promovierter Linguist. Und der sagt, dass die Bezeichnung Zungenreden eine falsche Wiedergabe ist von Englosais Lalein. Korrekt müssen wir übersetzen, Sprachenrede oder Fremdsprachenrede. Zungenrede, da redet dann da Zunge oder was? Das ist komisch. Aber es geht eigentlich um Sprachenrede oder Sprachengebet. Was macht man, wenn man diese Begabung hat? Dann betet man im Geist. Und darum ist es nicht Zungenrede. Und mein Wunsch ist, dass man das korrigiert, dass man das streichen aus unserem Wortschatz, weil es falsch ist. Das wäre so ein erster Schritt, den man machen könnte, wenn der Paulus sagt, ich möchte, dass ihr es genau wisst. Und dann fängt es manchmal bei Banalitäten an, dass wir korrekte Übersetzungen haben und dass wir uns beschäftigen mit diesen Themen. Letztendlich musst du für dich selber herausfinden, wie du dazu kommst, genau Bescheid zu wissen. Oder wir können das, ich freue mich echt darüber, dass wir jetzt in der Gemeinde Lehre überkommen, in den nächsten paar Wochen über diese Themen. Ich habe das mir seit Jahren gewünscht. Jetzt sind wir so weit, dass wir da vorne, dass Adrian wird Lehrer, andere werden Lehrer zu dieser Thematik. Und da freue ich mich wirklich darüber. Aber das liegt nicht lange. Es liegt an dir selber, dich selber schlau zu machen. Das nimmt dir niemand ab. Lernen kann nur jeder für sich persönlich. Als nächstes fordert der Paulus auf, zu schauen, woher das man kommt. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen, Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Warum soll man zurückschauen? Der Paulus will ja etwas erreichen mit dem. Und wir wissen die Situation, wo sie haben. Sie haben die Geistesgabe angewendet, aber es hat grosse Schwierigkeiten gegeben, es hat Unmut gegeben. Und jetzt sagt darum der Paulus, okay, jetzt schauen wir mal zurück, woher kommen die? Weil das, was sie gelernt haben, was sie mitgebracht haben, die Prägungen, die haben sie alle mit in die Kirche gebracht. Und mit dem Wissen, das war ja junge Gemeinde, die sie hatten, haben sie jetzt angefangen, die powervolle Gabe, die Gott gegeben hat, die Geistesgabe anzuwenden. Aber es war ein bisschen unreifer Umgang damit. Weil vieles noch nicht korrigiert war, wo sie einfach mit in die Gemeinde gebracht haben, wo sie Prägungen, die sie vorne hatten. Und ich glaube, wenn der Paulus sagt, schaut mal zurück zu den Korinther, woher kommen ihr, dass es gut ist, wenn wir das auch machen. Schaut doch mir mal zurück, woher kommen wir? Woher kommst du? Was hast du heute für Prägungen mitgebracht? Aber um es jetzt ein bisschen einfacher zu machen, machen wir es jetzt nicht so, dass wir generell alle Prägungen anschauen, die du mitgebracht hast, sondern jetzt schauen wir mal ganz spezifisch auf deine Prägung, die du mitgebracht hast heute Morgen, in Bezug auf Umgang mit Geistesgaben, Kapitel 12, 13 und 14. Was hast du für eine Prägung? Was hast du jetzt mitgebracht? Und es ist nicht irrelevant. Es ist wichtig, was du für eine Prägung mitgebracht hast. Wir schauen vier mögliche Haltungen an, jetzt, mit so vier, wo du dich wahrscheinlich in der einen oder der anderen oder auch mehr als einer vielleicht kannst erkennen. Jetzt machen wir einen kleinen Test, den du mit dir selber machst. Wenn du das jetzt hörst, dann versuche mal so zuzulassen, okay, wo erkenne ich mich? Was betrifft mich? Wo kann ich sagen, ja, das kenne ich, glaube ich. Es ist eben ganz wichtig, dass wir noch wissen, die Prägungen, die du da mitbringst und die ich da mitbringe, die haben einen Einfluss auf die Gemeinde. Es ist nicht egal, was wir denken, weil das, was wir denken, führt zum Handeln. Ich mache etwas oder ich mache etwas nicht, je nachdem, was ich für eine Prägung mitbringe. Also ist es wichtig, was du denkst. Eine erste Prägung ist, ja, die müssen wir mal einblenden, Ablehnung von Charismen. Die erste Gruppe geht davon aus, dass es heutzutage nicht mehr alle Geistesgaben gibt. Es wird nicht rundweg abgelehnt, aber ein paar gibt es nicht. Der Fokus liegt im Speziellen darauf, auf eben dem Sprachengebet, Auslegung der Sprachen, Prophetie, Heilung oder Wunderwirkungen. Die sind ein bisschen suspekt, nicht so sicher. Oder eben, nein, ich glaube eigentlich nicht, dass es die gibt. So. Und die Haltung, bei dieser ersten Haltung, die erste Gruppe, die geht davon aus, dass die nicht mehr gibt. Sie glauben, dass mit dem Ende vom Kanon, also da, wo die Bibel zusammengestellt worden ist, das abgeschlossen worden ist. Vertreter von dieser Meinung sind Moody, Darby, wer haben wir noch? Der Scofield, Karl Rudolf Brockhaus, es gibt andere. In meiner Jugendzeit bin ich genau von dieser Lehre geprägt worden, dem sogenannten Cessationismus, sagt man dem. Die Lehre vom Ende der Gaben. Das war meine Prägung, das hat man gelehrt, genau das. Also jetzt wisst ihr schon, mit welcher Haltung dass ich oben bin, aber heute nicht. Aber hier schon. Und diese Lehre, die hat sich in den evangelikalen Gemeinden, in den Kirchen, in den Freikirchen, hat sich das ausbreitet. Interessanterweise wirst du keine einzige Bibelstelle finden zu dieser willkürlichen Auslegung. Das Gegenteil ist der Fall. Das werden wir sehen in den Predigten, die für uns jetzt hinzukommen und warten. Du wirst keine solche Bestätigung finden in der Bibel. Das ist einfach eine Theorie. 1. Korinther 12 steht etwas ganz anderes. Römer 12 steht etwas ganz anderes. Und es wird sogar davor gewarnt, im 1. Thessalonicher 5, Vers 20, Gab von der Weissagung oder Prophetie zu missachten oder zu unterdrücken, gewarnt. Und genau das hat man ja gemacht, man hat das ausgeschieden. Und in Anbetracht von diesen vielen Stellen muss man sich verwundern, warum das nicht mehr gelehrt wird in der Gemeinde über diese wichtigen Gaben. Denk mal über das nach. Warum ist es echt so, dass man über so etwas Wichtiges fast keine Lehre bekommt? Die zweite Gruppe, die denkt schon, dass es die Gaben gibt. Aber man ist sehr zurückhaltend. Man sagt, ja, ich glaube, dass es die Gaben gibt, aber. Und das aber, das hat so eine grosse Auswirkung in deinem eigenen Leben, dass es praktisch ausblendet ist und wirkungslos wird. Das kann nicht, weil das aber so gross ist. Da nützt eigentlich nicht viel, dass man glaubt, die gibt es wahrscheinlich schon, da nicht, bei anderen vielleicht, aber mit uns hat das nichts zu tun. Ist dort Angst, die dahinter steckt? Vielleicht, ist möglich. Angst, dass man mit dem Verstand das nicht kontrollieren kann, was jetzt da kommt. Ich möchte gerne, ich habe da ein Buch mitgenommen, wo ich ein paar Sachen auch daraus habe. Und eines davon ist von Heinrich Christian Rust. Und er, in dem Buch hinein, möchte ich euch zeigen, was er schreibt, zu dem Aspekt, zu dem Punkt. Sind wir zu Analphabeten geworden, wenn es darum geht, Dinge wahrzunehmen, welche prophetische Dimensionen, Wunderwirkungen oder um Engel und Dämonen geht? Fragt mal andere Leute, eure Kollegen, von was redet ihr? Glaubt ihr so Zeug? Die glauben, dass es Engel gibt. Die glauben, dass es übernatürliche Sachen gibt. Aber sind wir Analphabeten geworden? Müssen wir das alles immer verstehen können? Das ist heute bei vielen Leuten gar nicht der Anspruch, dass man alles versteht. Man glaubt, dass es etwas anderes gibt. Aber wie ist es bei uns? In vielen evangelikalen Gemeinden wird diese metaphysische Realität der Gotteserfahrung zwar nicht geleugnet, aber sie wird schweigend übergangen oder beiseite gewischt. Das ist Problematik. Der Ulrich Wendel, ich bin mit dem Rust einverstanden und auch mit dem Ulrich Wendel, der sagt, eine Kirche wird es sich nicht leisten können, solche von der Bibel selbst hoch eingeschätzten Themen zu meiden, ohne dass sie Schaden leidet. Die dritte Gruppe ist die, die eine ausgewogene Lehre hat, wo die Geistesgaben gepflegt werden, wo man darüber redet. Wenn du in so eine Kirche hineingehst, wo das in einem gesunden Mass gelehrt wird und gelebt wird, was wird dir dort begegnen? Du wirst einem tiefen Glauben begegnen, einer Ehrlichkeit. Du wirst dort merken, dass man in einer Selbstverständlichkeit miteinander betet und rechnet damit, dass der Geist Gottes stark wirkt. Das ist gleich, um was es geht. Das ist ein grosser Glaube da. Und die vierte Gruppe, da haben wir Überhöhung und Schwärmerei. Da werden einzelne Gaben rausgehoben und als sehr wichtig oder betont und so weiter. Und das war vermutlich auch die Problematik in Korinth gewesen, weil die hatten die Geistesgaben gehabt, aber die sind nicht gut umgegangen damit. Darum musste Paulus korrigieren. Und ich vermute, dass das ein Teilaspekt war davon. Genau das. Sie haben es angewendet, zum Glück, aber nicht gut. Und das haben wir heute auch. Und da haben wir Respekt vor dem. Mit Recht. Sagt niemand, dass das gut ist, oder? Was man auch, was da drin eine Problematik kann sein, ist Menschenverehrung von Gabenträgern. Oder? Da wird der Mensch überhöht. Wenn der etwas sagt, dann ist es Gottes Wort. Ist nie Gottes Wort, wenn ein Mensch etwas sagt. Nie. Aber wir sind auch keine alttestamentlichen Propheten, wo es nichts anzutasten gibt. Wir sind im Neuen Testament, wir haben die Gaben, wir kommen die über, aber wir sind nie Gott. Wir sind immer, und da hat Martin am Anfang gesagt, es ist immer heikel, wie finde ich raus, hat jetzt der Geist Gottes geredet? Oder habe ich jetzt als Mensch geredet? Oder was ist da genau das Thema? Das bleibt so. Das bleibt eine Spannung. Da ist es ganz wichtig, in dem Aspekt, dass es Korrektur gibt. Dass man nicht einfach alles, was dir gesagt wird, wird dir ein prophetisches Wort weitergeben. Und jetzt musst du das nicht als Gottes Wort nehmen, sondern jetzt musst du das prüfen. Das ist deine Verantwortung. Weil irgendjemand kann dir ja irgendetwas sagen, vielleicht sogar ungefragt. Was machst du denn damit? Glaubst du es einfach? Sicher nicht. Ich muss es prüfen. Ich muss schauen, ob das stimmen kann. Also sind wir aufgefordert, wenn wir merken, da stimmt etwas nicht, zu korrigieren. Und jetzt dürfen wir nicht feig sein, oder? Wenn ich merke, da stimmt etwas nicht, darf ich nicht einfach denken, oh, aber wenn ich etwas sage, dann gibt es vielleicht ein Problem mit dieser Person. Ja, das ist schwierig, das ist so. Aber wir können nicht uns auf solche Gaben einlassen und lernen als ganze Gemeinde, wenn wir nicht bereit sind, auch zu sagen, du, ich glaube, das ist jetzt nicht gut gewesen. Da kann man in der ganzen Liebe sagen, und wenn wir das nicht machen, dann müssen wir zu Recht Angst haben, woher dass wir uns jetzt bewegen. Das heisst also, wenn wir uns hier reinwagen, dann müssen wir auch reinwagen und Sachen korrigieren, wenn sie nicht in der Ordnung sind. Und dann haben wir einen reifen Umgang als Gemeinde mit diesen Sachen. Das heisst, ja, jetzt muss ich schnell schauen. Ja, das habe ich die Folie mit dem Prüfen. Die habe ich, suche ich jetzt gerade da. Nein. Also, wichtig ist, dass du dich selber prüfst, einfach wo du stehst mit deiner Haltung und dass du jetzt eben auch mitmachst und beim Prüfen und achtest darauf, was bei uns geredet und gesagt wird oder auch zu dir persönlich gesagt wird. Irgendwo habe ich jetzt da gerade mit der Folie das Thema. So. Zum Prüfen. Habe ich jetzt den dritten Vers schon einmal eingeblendet vorher? Ja, gut. Also, aber der dritte Vers, genau, und der wäre es jetzt eigentlich gegangen. Da geht's jetzt eben ums Prüfen. Und beim Prüfen, also die Frage hier ist ja, ist das vom Heiligen Geist? Und da ist ja eine Frage zum Prüfen, oder? Und da müssen wir jetzt schauen, bei dieser Frage ist es vom Heiligen Geist, wie man das machen könnte. Und ich gehe jetzt nicht durch alles durch, wie man kann prüfen, das geht da nicht. Ich mache drei Beispiele. Und ihr werdet ein Dokument bekommen dann von der Gemeinde, das wir ausgeschafft haben, wo ihr das noch mehr nachlesen könnt im Rahmen von den Predigten, die wir werden haben, sodass ihr dort auch ein Dokument in der Hand habt, werden wir dann noch erklären, aber dort gibt es mehr. Ich erkläre jetzt einfach einmal drei Sachen. Wenn du also etwas überkommst, ein Wort, das man dir sagt, oder sonst etwas siehst, dann gibt es einmal einen ersten Punkt, wo man prüfen kann. Stimmen die Worte, die mir gesagt werden und die Handlungen, die gemacht werden, mit der Bibel überein. Es ist aber nicht so, dass alles, was gemacht wird und alles, was gesagt wird, auch in der Bibel steht. Wegen dem muss es nicht falsch sein. Aber da, wo gesagt wird und steht in der Bibel etwas zu dem, das muss richtig sein. Oder so können wir vergleichen, da, wo gemacht wird, ob das grundsätzlich mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Da müssen wir eben auch prüfen. Und prüfen ist nicht Kür, sondern prüfen ist Pflicht. Ein zweiter Punkt, einfach so jetzt als Beispiel, wachsen aus dem, was gemacht wird und was gesagt wird, was auch mir sagt, gute Früchte. Machen wir ein Beispiel. Ich sage jemandem vor dem Roman, ich habe ein Bild, einen Eindruck für dich. Und dann erzähle ich dir den. Und jetzt kannst du dich prüfen, oder ihr könnt jetzt selber in die Rolle hineingehen. Was löst das jetzt aus bei dir? Entsteht bei dir aufgrund von dem Angst? Oder Zuversicht? Oder entsteht Freiheit? Oder Bindung? Entsteht in dir Klarheit? oder Zweifel? Wie kann ich jetzt das prüfen? Wenn zum Beispiel Angst entsteht, kommt die von Gott? Was steht in der Bibel? Gott macht uns nicht Angst. Gott, bei ihm haben wir Vertrauen und da kommt eine Zuversicht. Das Gegenteil, oder? Wenn man mir etwas sagt, wo mir die Freiheit raubt, ich fühle mich nicht mehr frei, ich fühle mich jetzt eingegängt. Das kommt nicht von Gott. Gott führt die Freiheit. Oder wenn man mir etwas sagt, wo in mir große Zweifel auslöst, ob das könnte stimmen, ob das mit mir etwas zu tun hat, ja, dann sind die berechtigt. Es sollte Klarheit auslösen, nicht das Gegenteil. Es gibt Sachen, ist mir schon klar, dass man nicht alles sofort versteht. Das muss man auch mal ein bisschen auf die Seite tun, wegen dem muss es nicht falsch sein. Aber so können wir prüfen. Und ein dritter Aspekt, der auch wichtig ist, wer hat mir das gesagt? Die Person ist nicht unwesentlich. Gaben werden an alle verteilt. Und das ist auch so etwas, wo ich staune über Gott. Er gibt powervolle Gaben Menschen, die manchmal gar nicht wirklich reif sind im Umgang mit diesen Gaben. Es ist so, du kannst einem vierjährigen Kind ein Zündhölzschächtel in die Hand geben. Es wird können, ein Zündhölzchen anzünden. Das kannst du schon. Aber es kann es nicht immer abschätzen, was für Auswirkungen das es hat, je nachdem, was es nachher geht, anzünden mit dem. Und das ist so bei Gott. Gott gibt uns, unabhängig davon, wie reifer Umgang wir haben, er gibt uns Zündhölzschächtel in die Hand. Und es ist unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass man einen guten Umgang findet mit dem. Sonst wird es wirklich gefährlich, oder? Und darum müssen wir das lernen. Also darum müssen wir fragen, was ist das für eine Person, die mir das gesagt hat, ist die reif? Hat die einen reifen Umgang mit dem oder eben nicht so? Und dann, wenn wir das sind jetzt einfach mal die drei Beispiele, wenn wir jetzt aber merken, dass etwas nicht stimmt, dass etwas nicht gut ist, es ist dir nicht wohl, dann sollte man eben die Sache nicht einfach durchgehen lassen. Auch wenn wir zum Beispiel würden von vorne da auf der Bühne, da werden wir vorsichtig sein mit dem, wer dort von vorne jetzt ein prophetisches Wort weitergeben, weil die Problematik auch die ist, wenn da als prophetisches Wort etwas weitergegeben wird und man merkt, ui, das ist, glaube ich, schwierig, dann müssen wir es da korrigieren. Aber mach das mal. Lauf führen, nimm jemandem das Mikrofon aus der Hand und korrigiere das. Das ist nicht so einfach, oder? Müssen wir aber machen. Und dann müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Themen, dass das nicht passiert. Aber wenn jemand 1-2 dir etwas sagt und du merkst, da stimmt etwas nicht, dann kannst du reagieren. Das ist die Idee. Wenn wir es nicht machen, führen die powervollen Gaben zu Entmutigung, zu Rückzug, zu Blockade. Und am Schluss kommt eine Entwicklung von einer Gemeinde, so wie wir sie jetzt sind, die sich da auf den Weg macht, zum Stillstand. Wenn wir da nicht lernen, einen guten Umgang zu finden mit dem. Nachdem dass wir jetzt das Prüfen angeschaut haben, aus dem dritten Vers, eben, ist das vom Heiligen Geist oder nicht, da gehen wir jetzt weiter. Und schauen den guten Boden an. Was braucht es für einen guten Boden, damit wir nachher da auch die Gaben wachsen können? Das Wichtigste ist, ich mache das am Beispiel von einem Sandwich, ist die Liebe. Und wir haben hier das Kapitel 12 bis 14, ist wie ein Sandwich aufgebaut. Da haben wir das Kapitel 12, da ist unten, da ist das Brötchen. Und 14 ist auch das Brötchen, und da zwischen hat Schinken. Eine dünne Schicht. Und da gibt der gute Geschmack, die dünne Schicht. Und das da drin ist Kapitel 13. Das ist die Liebe. Und das Kapitel 13 ist nicht in erster Linie gedacht als Hochzeitstext. Sondern das steht zwischen dem Kapitel 12 und 14 drin, für die Anwendung von diesen Geistesgaben, damit es ein gutes Brötchen gibt. Das schmeckt. Aber es schmeckt gut wegen dem Schinken, der drin ist. Die Brot allein würde gerne so schmecken. Also es ist ganz wichtig, dass man den Aufbau so kennt. Das gehört zu einem guten Boden, dass die Liebe ist das Wichtigste. Lassen wir uns ein bisschen etwas auf die Zunge vergehen von dem, was jetzt da drin steht. Das heisst, es ist nicht alles, aber ein Teil davon. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Das schmeckt gut, wenn das so ist. Und dann kommt aber noch eine ganz nächste. Wir sollen also nicht nur den Schinken essen, da heisst jetzt im nächsten Vers. Nicht nur das, sondern das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Kapitel 13. Wohl 13. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und da ist jetzt eben da. Wir sollen uns darum bemühen. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Was aber, wenn ich mich darum bemüht habe und alles möchte machen, dass ich das überkomme und es kommt nicht? Dann muss das Herz wahrscheinlich vorbereitet werden. Der innere Boden muss fruchtbarer gemacht werden. Ich sage jetzt etwas, was vielleicht nicht sehr attraktiv tönt, ein bisschen unpopulär ist. Menschenherzen werden oft vorbereitet durch Nöte, durch Leid, durch Schwierigkeiten. Und dann ist es gut, wenn man nicht einfach dem gerade davor springt. Manchmal muss man das aushalten und durchgehen. Ich erzähle euch ein bisschen etwas von mir selber, wie das bei mir gelaufen ist. Als Gemeindeleiter, als Ältester, hatte ich eine Zeit, wo ich oft zu der Ruhe gesagt habe, ich bin Blindenführer. Ich habe nämlich die Kapitel da gekannt, aber ich habe nicht gewusst, wie man mit denen umgeht. Und da stehst du in einer Gemeinde vor, zusammen mit anderen Ältesten, und bist eigentlich absolut nicht sattelfest auf diesen Themen. Das hat mich in eine riesige Notlage gebracht. Und das ist so weit gegangen, die Not, dass ich mehrfach gesagt habe, ich höre auf, ich kann das nicht verantworten. Ich mache selber keinen geistlichen Fortschritt. Und ich habe dann das auch zu Gott gesagt. Ich habe gesagt, schau, entweder läuft etwas in meinem Leben, es verändert sich etwas, oder ich muss hören. Und ich habe dann gemerkt, ich bin geprägt worden von Prediger, von Büchern, die ich gelesen habe und so weiter. Aber wer sagt mir, dass das stimmt, was ich da alles, wie ich geprägt worden bin? Ich habe gesagt, schau her, ich will einfach dich kennenlernen. Ich rühre jetzt alles über Bord, was ich gelernt habe. Kann man nicht wirklich, aber habe ich mir so gesagt. Und ich fange vorne an. Und das hat sich dann so angefühlt, ich habe so wie ein Fußballfeld gesehen, wo aussen um den weissen Rahmen hatte. Und drüber rein war es dunkel, schwarze Nacht. Und ich habe gesagt, schau her, wenn ich jetzt etwas lernen muss, dann muss ich jetzt über die Kante hineingehen und ich muss das lernen. Ich muss dich kennenlernen. Totale Unsicherheit. Ich habe gesagt, ich komme jetzt da. Und wenn du mich auffängst, dann ist es gut. Ich weiss nicht, ob ich alle meine Beziehungen verliere, ob ich Gemeinde verliere, aber ich mache es jetzt. Aber ich habe gewusst, er wird mich auffangen, zu unterstunden. Und ich bin gumpet und ich habe Sachen gemacht, die man nicht macht. So ein Buch gelesen. Und so ein Buch gelesen von Charles Kraft, ich gebe euch Vollmacht, lauter Zeug, das verboten war für mich. Und habe mich angefangen zu beschäftigen mit dem. Ich bin immer noch da. Gott hat mit mir einen Weg können machen und ich habe mich geöffnet. Und ich bin immer noch am Anfang, ich lerne immer noch. Aber ich durfte einfach Fortschritt machen. Das wünsche ich uns allen, dass wir das machen. Gott geht mit dir einen eigenen Weg. Neudeutsch, er macht mit dir ein Customized Training. Auf dich zugeschnitten, das allein für dich gilt. Die Sehnsucht der Gemeinde ist gross, ich weiss es. Viele sehnen sich nach dem, wollen das. Und ich möchte es gerne so machen, dass wenn du merkst, jawohl, ich öffne mich, ich möchte auch einfach mich einlaufen, also ich möchte einen speziellen Geistesgabe, dass wir jetzt das so machen, dass wir das zeigen auch mit der Hand. Die rundherum werden sehen, da ist jemand, der gerne will, dass man betet. Für mich. Du kannst dann auch sagen, du musst es auch nicht sagen, für was. Und dann fangen wir an mit dem Worship in dieser Zeit, rein, wo wir beten miteinander. Wir stoppen dann aber das Gebet da nochmal und können im dritten Worship-Teil weiter beten. Dass wir sagen, ja, ich möchte gerne, dass man mich freisetzt und betet für mich. Und das bitte ich jetzt, dass ihr jetzt mal zeigt, wer möchte das gerne. Die anderen schauen, wer hat die Hand durchgehabt, dass wir beten nachher für die. Wer sagt, ich lasse mich ein auf das. Ich möchte gerne mehr in die Freiheit kommen. Ich möchte Geistesgaben kennenlernen. Schaut die anderen rundherum, wer die Hand durchhabt, damit ihr beten für es nachher. Und sagt, ja, ich mache jetzt einen ersten Schritt oder einen weiteren Schritt machen. Oder? Das möchte ich gerne. Und die anderen beten bitte. Und das Worship-Team, kommt bitte führen. Und ihr betet jetzt einfach so miteinander und setzt euch frei.